SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Mein Name ist Roland Kunz. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Zur Musik kam der in Düren geborene Pianist Lars Vogt über das letzte Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Dann eroberte er sich die Romantiker, Tschaikowski, Brahms, Schumann. Immer noch, täglich, empfindet er ein Gefühl von Vorfreude auf sein Instrument, aus dem er die melodischen Töne herausstreicheln möchte, wie er sagt. Jene Formulierung weist den sympathischen Menschen als Anschlags- und Klangdifferenzierer par excellence aus. Lars Vogt bewahrt sich auch als Dirigent renommierter Orchester die Liebe zur Musik durch eine höchst intensive musikalische Partiturarbeit. Und selbst bei vertrautem Repertoire eröffnet er dem Zuhörer immer wieder neue Einblicke in ein Werk. Hier zu Beginn Mozarts Alla Turca aus der A-Dur-Klaviersonate, Köchelverzeichnis 331. Lars Vogt im Gespräch. Natürlich zunächst mal die obligatorische Frage: Wie haben Sie die Corona-Zeit, den Lockdown, ich meine, wir sind noch mittendrin, wie haben Sie das gemeistert, wie haben Sie es überstanden, was haben Sie gemacht, was war das für eine Zeit für Sie, die letzten Monate?
Also, ich muss gestehen, ich habe seit Jahren immer so mit diesem Gedanken, mit dieser Fantasie gespielt, mal ein Sabbatical zu machen. Also einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht zu spielen, also nicht Konzert zu geben, um einfach mal Privatmensch zu sein und zu üben, vielleicht mal Repertoire zu üben, was ich sonst nicht anpacken würde. Und ich hatte von Tag 1 das Gefühl, okay, das nehme ich jetzt so an, wie das ist. Und habe es sehr genossen, einfach regelmäßigen Ablauf zu haben. Jeden Tag mehr oder weniger zur gleichen Zeit aufzustehen und ins Bett zu gehen, keine Jetlags zu verarbeiten, in meinem hohen Alter auch immer zur selben Zeit das Mittagsschläfchen zu halten. Also all das war irgendwie plötzlich ganz schön. Meine Tochter ist 2,5, die konnte mich auch dann irgendwie mal eine Routine mit mir auch so ein bisschen entwickeln. Und ich habe an Tag 1 begonnen, dann ein gigantisches Stück zu lernen, was immer so auf meiner Wunschliste gestanden hatte, aber wofür man eben richtig Zeit und Muße braucht. Die Hammerklaviersonate von Beethoven, die ich nie gespielt habe, immer nur bewundert aus der Ferne. Und das war einfach eine wahnsinnige Aufgabe und das hat mich sehr, sehr erfüllt. Aber also insgesamt muss ich sagen, die Zeit hat mir persönlich, ich weiß, es ist für viele total ernsthaft und gerade auch für viele Kollegen. Ich habe ja immerhin auch noch eine Unterrichtsstelle, dass ich Professor in Hannover bin. Das ist natürlich jetzt ein Segen in dieser Zeit, das muss man auch ganz klar sagen.
Lars Vogt spielte hier mit seinem langjährigen Kammermusikpartner, dem Geiger Christian Tetzlaff, den vierten Satz aus der Violinsonata F-Moll, Bachwerkeverzeichnis 1018 von Johann Sebastian Bach. Die Corona-Krise ist natürlich momentan immer noch, vielleicht sogar zunehmend, ein Thema im Gespräch und im Zusammentreffen mit Kulturschaffenden. Ein paar Tage vor dem Lockdown sollte Lars Vogt mit der Deutschen Radiophilharmonie ein Mammutprojekt zum 250. Geburtsjahr Beethovens stemmen.
Wir hatten ein letztes Gespräch, das war eigentlich auch ein fast historischer Tag. Das war mitten im März, mitten in einem Projekt mit der Deutschen Radiophilharmonie. Alle 5 Klavierkonzerte von Beethoven mit Lars Vogt am Klavier und als Dirigent. Alles war einstudiert und die Konzerte standen bevor und dann wurde das Orchester nach Hause geschickt. Sowas hat es ja noch nie gegeben. Und sie haben sich da ganz spontan bereit erklärt, 2 Rezitalabende zu geben und die einzuspielen ohne Publikum. Aber ein Wahnsinn, sie hatten die 5 Klavierkonzerte drauf. Zunächst bleiben wir mal dabei, wie ist das, so ein Rohrkrepierer dann plötzlich da zu stehen und das nicht rauslassen zu können? War das eine Riesenenttäuschung oder wie gehen Sie mit sowas um?
Also das war natürlich wirklich eine faszinierende Woche, weil das Tag zu Tag gravierender wurde. Zunächst wurden nur die Kolleginnen und Kollegen nach Hause geschickt, die in Frankreich wohnen. Das waren immerhin nur so 2 oder 3. Das hätten wir auffangen können. So schade das war, weil man sah denen auch an, dass sie gerne Musik machen wollten und das Projekt mitmachen wollten. Das war irgendwie das besonders Schöne daran, weshalb ich das trotzdem in unglaublich schöner Erinnerung habe, dass ich die Arbeitsatmosphäre als so angenehm und so produktiv und so, ja, sowohl menschlich wie musikalisch als so beglückend empfunden habe, dass ich dachte, irgendwo hat das auch seinen Sinn, dass man sich als Musiker, es gibt ja auch solche Festivals, wo man sich nur zum Proben trifft, wo man nicht Konzerte spielt. Also es ist selten, also es ist in Pressure Cove ist das so, ich bin da nie gewesen, aber habe mir das erzählen lassen, nicht, dass man sich da trifft, man studiert Kammermusik ein und die ist zunächst mal nicht zur Aufführung gedacht. Und das wussten wir natürlich nicht. Also wir haben ja geprobt, als würde es zu einer Aufführung kommen. Erste Symphonie war auch noch dabei. Aber irgendwie, es war ein so sprühender Kontakt, fand ich, zwischen dem Orchester und mir. Es hat mir solche Freude gemacht. Das hat ja dann auch darin resultiert, dass ich dann in der übernächsten Saison dafür dann als Artist in Residence kommen werde und hoffentlich, wenn man bis da wieder, hoffentlich ja mal irgendwann normal wieder spielen darf und verschiedene Projekte als Solist und als Dirigent dann machen werde.
Also ich sehe, Sie gehen damit irgendwie gelassener um. Das ist ein ganz fantastischer Zug. Die Frage ist natürlich, Sie haben dann ein Kaninchen nach dem anderen aus dem Hut gezaubert, mit Mussorgsky Bilder in der Ausstellung, dann Beethoven Opus 111, die Goldberg-Variationen, also ein Schinken nach dem anderen, aufgelegt, ganz spontan. Dann ist natürlich die Frage, ist das ein Querschnitt Ihres Repertoires, das einfach in Ihnen existiert? Oder hat man die Noten immer dabei für den Notfall? Unglaubliche Situation, die Sie da gemeistert haben.
Ja, also das war so ein spontaner Gedanke, der lustigerweise auch zunächst aus dem Orchester kam. Das weiß ich noch, dass wir da, als das Orchester endgültig nach Hause geschickt wurde und wir standen dann da, ach naja, und die beiden Sendeplätze, ist ja eigentlich auch schade, dass da jetzt dann nichts kommt. Und dann meinte, so, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand vom Orchester meinte, warum spielt Lars nicht? Einfach was, nicht?
Und warum dann, spielt Lars nicht? Genau, ja, aber dann, ja. 2 Rezitals.
Ja, so. Ja, und dann war diese Idee geboren. Und ich mag immer sowas. Ich mag immer diese spontanen Dinge. Thank you.
Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, Das große Tor von Kiew. Das war eine Kostprobe aus dem spontanen Rezital von Lars Vogt am Abend des Orchester-Corona-Lockdowns am 12. März 2020. Ein Aufnahmemarathon von ca. 12 Stunden Dauer, Höchstkonzentration mit verschiedensten Werken.
Ich mag immer diese spontanen Dinge, wenn etwas ganz spontan da ist und okay, ich habe jetzt die Goldberg-Variation mir 2 Wochen nicht angeguckt oder 4 oder manche Stücke auch 3 Monate nicht, aber dann einfach zu sagen, wir machen jetzt einfach hier 2 Klavierabende für diese Sendeplätze in dieser besonderen Situation. Und natürlich, es ist in der Tat Repertoire, mit dem ich entweder über lange Zeit oder ja, weite Teile meines Lebens gelebt habe. Also insofern war das schon irgendwie etwas, wo ich da so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen konnte.
Gibt's das in Ihnen? Musik, die einfach in Ihnen drin ist, die Sie auch nicht mehr vergessen, die auf Ihrer Festplatte ist. Gibt's sowas?
Das sind in der Tat hauptsächlich die Dinge, die ich noch als Teenager so gelernt habe oder bis 2022 so ungefähr, sage ich mal. Zum Beispiel eben Mussorgsky, zum Beispiel Opus 111, das habe ich alles mit 16, 17 gespielt. Goldberg kam später dazu, hat dafür aber auch viel, viel länger gebraucht, bis ich es gelernt hatte. Ähnliches erlebe ich jetzt mit der Hammerklaviersonate. Also es ist schon so, dass die Dinge sich tiefer einprägen, die man früh lernt, lustigerweise. Natürlich geht man dann gleich ganz anders an ein Stück ran, wenn einem der Komponist schon ein viel beschriebeneres Blatt ist, als er das mit 16 natürlich ist.
Das Presto aus den 6 Bagatellen Opus 126 von Beethoven mit Lars Vogt am Klavier.
Bleiben wir vielleicht mal einen Moment bei Beethoven. Ich meine, das ist natürlich auch dieses Beethoven-Jahr, das dem Corona-Jahr in den Schatten gestellt wurde jetzt. Wenn Sie diese 5 Klavierkonzerte von Beethoven spielen, mit der 1. Symphonie noch zusammen, und Sie haben ja auch Beethoven schon eingespielt mit anderen Orchestern, und Sie dirigieren Beethoven, und dann diesen Beethoven kennenlernen von vorne bis hinten, von seinen jugendlicheren Werken bis zu seinem Spätwerk, lernt man ihn dann kennen? Lernt man ihn kennen über die Noten, über so ein großes Projekt, über ein Mammutprojekt auch? Durchwandert man dann das Leben eines Ludwig van Beethoven?
Ja, auf jeden Fall. Also gut, bei den 5 Klavierkonzerten geht es eigentlich nur bis in die Mitte, nicht? Also das 5. Klavierkonzert ist so späte, mittlere Phase vielleicht. Der späte Beethoven ist dann wirklich ja so der 9. Symphonie, den Streichquartetten, den späten Sonaten natürlich, den Bagatellen vorbehalten. Ja, doch, man lernt, also vor allen Dingen, wenn man dann Querverbindungen findet, also was ich absolut faszinierend fand jetzt in diesem Jahr, das war natürlich purer Zufall, im Januar dirigiere ich zum ersten Mal eine Streichorchesterversion von der Großen Fuge und jetzt lerne ich die Hammerklaviersonate mit dieser Großen Fuge als Schlusssatz. Also da kann man nicht umhin, da nicht Parallelen zu sehen. Einfach, wie er sich die Fuge auch aneignet und zu seinem macht. Natürlich, der Bach ist immer drin, aber es wird auch eben ganz wüster, wilder, grenzensprengender Beethoven. Und das finde ich bei beiden Stücken eben so unglaublich faszinierend. Und gleichzeitig strahlen beide Stücke so eine unglaubliche Lebensfreude aus. Das ist schon was sehr, sehr Erstaunliches.
Und wenn wir die 5 Klavierkonzerte nehmen, die Entwicklung vom 1. Konzert bis zum letzten Ton des 5., wen lernt man da kennen? Was ist das für eine Entwicklung?
Ja, also das erste ist ja eigentlich das zweite Klavierkonzert, also das, was zuerst geschrieben wurde. Also ein junger, aufbrechender Musiker, der zunächst sehr eng an Haydn, auch zum Teil Mozart, sich orientiert, aber schon genau seine Ecken und Kanten setzt, wo man merkt, ich möchte diese Art von klassischer Erzählung sozusagen auch sprengen. Ich will dem nicht völlig verhaftet bleiben. Ich will die Seiten, die mich daran faszinieren, die nehme ich mir gerne an. Und er hat sich ja oft in Werken an Mozart und Haydn gerade angelehnt.
Beethoven, nicht nur in diesem Beethoven-Jahr ein Schwerpunkt in der Arbeit von Lars Vogt. Beethoven gehört zu seinen absoluten Heroen. Zuletzt hörten wir das Rondo aus dem zweiten Klavierkonzert B-Dur Opus 19 mit Lars Vogt und dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter Leitung von Simon Rattle. Beethoven, der Visionär. Beethoven, der Revolutionär.
Plötzlich sieht das dritte Klavierkonzert dann ganz anders aus und das vierte nochmal völlig anders. Dann kommt diese Revolution von innen, dass das mit dem Klavier leise beginnt, dass er sich traut, eine, ja, wie so eine mystische Erzählung in ein Klavierkonzert zu gießen. Also gar nicht mehr irgendwie ein schönes Konzert, wo der Solist irgendwie ein bisschen glänzen kann, sondern ein mit höchstem Anspruch geschriebenes Werk, das eben zufällig Klavierkonzert ist. Im fünften Klavierkonzert ist es dann schon wieder ein bisschen so, dass der Pianist irgendwie auch mit seinen Fähigkeiten irgendwo auch wieder sehr, sehr im Zentrum steht. Das ist ja überhaupt was sehr Erstaunliches bei diesem Beethoven, der so viel Schicksal hat erleiden, erdulden müssen. Die Taubheit, das Heiligenstädter Testament, wo er mit dem Selbstmordgedanken spielt und alles. Und dann hat er doch so unglaublich viel freudige Musik geschrieben. Unbändig freudige Musik. Also diese Seite, die hat ja auch in ihm gekocht. Der Humor, auch der Witz und eben auch das Strahlen. Das Stolzsein. Eben das ganze fünfte Klavierkonzert hat ja fast keine dunklen Einbrüche. Das ist ja wirklich selten. Ganz kurze Mal, aber eigentlich bleibt es wirklich in strahlendem Ansatz. Und auch der zweite Satz wird nicht tragisch, sondern er bleibt in so einer mystischen, überirdischen Welt.
SWR 2 zur Person Lars Vogt. Er war in dieser Aufnahme mit der Royal Northern Symphonia zu erleben als Solist und Dirigent. Der eben von ihm angesprochene langsame Satz aus dem 5. Klavierkonzert S-Dur Opus 73 von Ludwig van Beethoven.
Sie haben natürlich nicht nur Beethoven gespielt. Wir haben uns jetzt so ein bisschen festgehakt, ganz kurz. Aber wenn man so schaut auf Ihre Diskografie mit Brahms, mit Schubert, Bach auch dabei, Chopin, vieles mehr. Aber ich habe jetzt mal so ein paar Namen genannt. Gibt es da so diesen Herzschlag für einen Komponisten, wo es so ganz besonders einhakt, das Rädchen?
Also ich kann mich sehr mit diesen ganzen großen Komponisten wirklich identifizieren. Irgendwie wird dann so die Seite im Buch meiner eigenen Identität aufgeschlagen, die sich diesem Komponisten sehr nahe fühlt. Also ich würde nie einen Mozart auch nur ansatzweise so spielen wie einen Beethoven, weil ich einfach ein anderer Mensch dann bin, glaube ich, in dem Moment.
Das ist interessant. Also ein anderer Mensch.
Glaube ich schon. Also vielleicht ein bisschen wie ein Schauspieler. Es ist immer dann die Frage, wie viel totale Identifizierung liegt drin. Aber je mehr ich einen Komponisten kennenlerne, das ist mir auch bei Schubert manchmal so gegangen, als ich die große A-Dur-Sonate gelernt habe. Ich habe sie immer noch nicht im Konzert gespielt. Das ist damals dann irgendwie hängen geblieben. Und ich weiß noch, wie dann so ein Moment kam am Schluss des ersten Satzes, wo dieses Thema so dann noch einmal so ganz schwach so wegbricht. Also mir kamen die Tränen beim Spielen, weil ich plötzlich spürte, wie sehr das ja eben natürlich so typisch Schubert ist. Diese Fragilität des Lebens, die er natürlich kannte. Also das, ich kann es gar nicht beschreiben, aber das ist eben, da ist die Musik eine eigene Sprache, wo ein Komponist aus über Jahrhunderte höchst direkt und höchst emotional zu einem spricht. Und es hat sich in unseren Emotionen, was hat sich geändert? An Essentiellem eigentlich nichts.
Schubert, einer der Lieblingskomponisten von Lars Vogt. Hier spielte er den dritten Satz, das Scherzo aus der Klaviersonate B-Dur, Deutschverzeichnis 960.
Brahms?
Ja, Brahms ist mir natürlich, das ist eigentlich, da klickt es vielleicht am meisten. Wenn ich tatsächlich einen auswählen sollte, die Sprache ist mir so vertraut, die tendenziell immer leichte Dunkelfärbung der Harmonik ist mir so lieb. Das Nordische, das Norddeutsche, das auch das etwas Bittere kennt, aber das daneben dann eben auch die äußerste Zartheit kennt. Was für ein, ja, dieser Zusammenhang, dass ausgerechnet der Brahms, der keine Kinder hatte, die schönsten Wiegenlieder geschrieben hat. Fast jeder langsame Satz oder ganz viele langsame Sätze beruhen letztlich auf dem Gedanken von Wiegenlied. Und da ist sowas Tröstliches und sowas Bittersüßes, Glücklich-Trauriges drin. Das kann mich einfach immer wieder bewegen, nicht? Weil es ist dann immer bei ihm eben doch das Wiegenlied aus der Sicht des Erwachsenen. Das Kind sehend und wissend, ja, du wirst auch noch durch ganz viel Schmerz gehen müssen. Das kann ich dir leider nicht ersparen.
Thank you.
eine Formation, die seit Jahren gerne, beseelt und auf höchstem Niveau miteinander musiziert. Christian Tetzler Violine, Tanja Tetzler Violoncello und Lars Vogt am Klavier.
Es gibt ja unter den Pianisten, ich spreche jetzt mal die Seite des Pianisten in Ihnen an, Sie sind ja natürlich auch mittlerweile der Dirigent, aber es gibt ja unter den Pianisten viele Tastenlöwen, die vor allem dieses Repertoire gerne bedienen, Liszt und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, Sie sind doch ein Kelch auch für die sehr sensible Seite. Hat das was mit Ihrer Persönlichkeit zu tun? Fühlen Sie sich da besonders angesprochen? Von daher auch Brahms oder auch Schubert? Die zerbrechliche Seite von Künstlern, von Menschen?
Es ist interessant, wie Sie die Frage stellen, und das bewegt tatsächlich etwas in mir. Vielleicht ist tatsächlich die Zartheit das, was für mich essentiell ist, erstmal in der Musik. Und dass auch wenn es zum wilden Tanz kommt oder zum Ausgelassensein oder zur brutalen Dramatik wie im ersten Brahms-Klavierkonzert oder sowas, dass das seinen Weg findet aus der Stille, aus der Zerbrechlichkeit. Dass es nicht andersrum ist, dass erst das laute Strahlende da ist und man dann auch irgendwie findet, dass da die andere Seite. Vielleicht kommt es bei mir mehr zunächst mal aus der Stille und daraus erwächst die Kraft. Mein alter, lieber Lehrer Karl-Heinz Kämmerling hat immer gesagt, das Entscheidende ist zwischen den Noten. Und das ist letztlich immer noch für mich die entscheidende Sache. Gerade beim Klavier, wo man denkt, Ton angeschlagen, müsste doch jetzt eigentlich passé sein. Das Entscheidende ist, was wir empfinden und was wir machen mit unserer Empfindung, mit unserer Imagination, was zwischen zwei Noten passiert. Und man merkt genau, wenn ein Pianist das mit Fantasie füllt oder wenn der innerlich abgeschaltet hat, ach, den Ton habe ich gedrückt, den kann ich jetzt schon vergessen, wo ist der nächste?
Lars Vogt, Klavier und das City of Birmingham Symphony Orchestra unter Leitung von Simon Rattle auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war der dritte Satz aus dem Klavierkonzert C-Dur, Köchelverzeichnis 467. Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, die Klassiker, aber vor allem auch die tiefe Emotionalität der Romantiker, das hat es Lars Vogt angetan. Dort fühlt er sich zu Hause.
Wie ist das dann mit Bach? Bach ist ja nicht so diese emotional, tief romantische, tief emotionale Musik, sondern es ist ja eher eine Art von Architektur, von durchdachten, die Fugen und so weiter.
Das denkt man.
Oder ja, das ist die Frage. Kann man das anders fühlen? Kann man das anderes empfinden?
Ich würde jetzt fast sagen, das ist ein Smokescreen. Also, denn es gibt grundsätzlich ein paar Prinzipien, die eigentlich auf alle Präludien und Fugen anzuwenden sind. Und eins davon, vielleicht das Wichtigste, war, sie bloß nicht als irgendwelche Statuen auf Sockeln zu sehen, wo man nicht ran darf, wo man nicht charakterisieren darf. Die sind so unterschiedlich in der Charakterisierung. Von unglaublich freudig bis fast beiläufig bis tief tragisch, traurig, nachdenklich. Wobei sich dann gleich bei Bach wieder die nächste Frage stellt, inwiefern dann sein Christentum dazu führt, dass man das trotzdem annimmt als Teil der Schöpfung, die man so liebt. Also unglaublich tolle Gedanken, die sich da entwickeln auf der Basis dieser Musik. Jede Prälude und Fuge muss völlig anders charakterisiert sein. Also man muss wirklich eine andere Maske aufsetzen. Es ist ganz anders in der Theatralik, in der Rhetorik darstellen. Sonst droht wirklich Langeweile. Nicht, wenn man eine Stunde 45 nur Säulen anschaut, das ist langweilig. Aber wenn man von den großen Meistern eben die Bilder anschaut, die immer völlig unterschiedlich charakterisiert sind, die einen ganz anders anspringen, dann ist das unglaublich aufregend.
Gilt das genauso für die Goldberg-Variationen?
Absolut. Das war für mich eine der, je tiefer ich mich da reingearbeitet habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, natürlich ist es eine unglaubliche Reise. Und natürlich ist es sehr, sehr bewegend, wenn man am Schluss die Aria wieder hört und sich dieser Bogen spannt und man hat so ein Leben durchmessen. Und was aus diesen 32 Takten in 32 Stücken wird. Aber grundsätzlich, schon das Thema ist eigentlich positiv. Es hat eine kurze Eintrübung, auch wieder für mich eine Art von Eintrübung. Leid ist ein Teil dieser Schöpfung, das nehmen wir so an. Aber insgesamt überwiegt für mich sehr stark das Positive und mein Glaube, dass das seine Richtigkeit hat. Aber schon die Aria, für mich wird sie viel zu langsam gespielt. Meistens, es ist ein Dreiertakt, das ist ein einfacher Aria. Das ist kein Brucknersches Adagio voller Sinnzerquetschung. Weiß ich nicht. Selbst bei Bruckner sollte man das nicht machen. Und diese Einfachheit wiederfinden. Und dann kam mir sogar der Gedanke, da ist so viel Fröhlichkeit, wie er mit den Stimmen spielt. Fast alles ist ja in G-Dur. Ganz weniges haben dann mal die Moll-Eintrübung. Es ist ein unglaublich positives Stück. Und mir kam sogar der Gedanke, richtig gut gemachte Unterhaltungsmusik. Nicht? Also das, um Gottes Willen, da werde ich jetzt für gekreuzigt für so einen Satz. Aber in dem besten Sinne, nicht? Das Spiel Homo Ludens ist, was uns ausmacht. Und er spielt auch mit dem Thema. Und dieses Spiel ist so berauschend und so beglückend. Und manchmal ist es auch bewegend natürlich und natürlich unglaublich kunstvoll. Aber es ist zunächst mal voll von Leben.
Aria und Variation 1 aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Lars Vogt erlebten wir hier noch einmal mit einer Aufnahme, die Corona-bedingt äußerst spontan am Abend des Orchester-Lockdowns im großen Sendesaal des Funkhauses Hallberg in Saarbrücken im März realisiert wurde.
Berauschend, beglückend. Das sind schöne Worte. Aber insgesamt für Musik, oder?
Ja.
Wenn wir mal über Glückseligkeit sprechen. Über Beglückendes. Ist es nicht beglückend für Sie, als Pianist all diese, ich schaue gerade auf Ihre Noten hier, all diese Welten durchwandern zu können, dieses Handwerk zu besitzen, diese Fähigkeit, dieses Talent zu haben, all diese Welten bereisen zu können und eintauchen zu können? Hat das was mit Glückseligkeit zu tun oder hat es auch ganz viel mit Arbeit zu tun?
Also das geht natürlich dann Hand in Hand, aber es ist dann, Gott, was bleibt uns denn letztlich? Ich kann mich noch erinnern an einen sehr, ich wünschte, ich hätte damals ein Aufnahmegerät einfach mitlaufen lassen. Ich hatte mal mit Klaus-Maria Brandauer ein Literatur-Musikprojekt gemacht über Faust. Und er wollte mich in Wien dann treffen. Ich hatte ein Konzert in Wien und dann haben wir da zusammengesessen und dann hat er mir eine Stunde, glaube ich, einen Monolog gesprochen über, was für ihn Faust bedeutet. Im Detail weiß ich es natürlich nicht mehr. Ich war nur unglaublich einfach fasziniert. Und für mich war eine der entscheidenden Aussagen, ja, was bleibt uns denn? Es bleibt uns, Liebe vergeht, alles vergeht. Unser Sein vergeht, unser Körper vergeht. Was uns letztlich bleibt, ist, dass wir mit unseren Händen was schaffen. Dass wir was anbauen, dass wir auf dem Acker sind und was säen. Also das war sein Bild und das ist mir so im Kopf geblieben, weil das ist natürlich so ein schönes Bild für alles. Und das gilt ja nicht nur für uns, das gilt, glaube ich, für jeden Menschen in irgendeiner Weise. Dieses, das, was ich selber gemacht habe, was ich geschaffen habe. Und das ist immer mit der Arbeit verbunden. Das fliegt dir nicht zu. Es ist immer das, was du investierst. Und jetzt, mein Gott, die Hammerklaviersonate. Ich habe es mal ein bisschen versucht auszurechnen. Also ich bin, glaube ich, mindestens bei 150 Stunden Arbeit, die ich jetzt da reingesteckt habe, wenn nicht 200. und würde es noch nicht im Konzert spielen wollen. Nicht? Also es ist eine irre Investition in ein solches Stück. Und dieser Gedanke, der mir dann kam, selbst wenn ich jetzt in diesem Jahr sterben würde und die Hammerklaviere nie wieder spiele, also nicht im Konzert spiele, wäre ich so glücklich für diese Zeit, die ich einfach mit diesem Werk verlebt habe.
Das heißt, das Glück basiert bei Ihnen nicht unbedingt auf dem Echo zum Publikum, sondern Sie können das auch ganz für sich alleine erleben.
Absolut. Also das ist vielleicht für mich sogar der Kern des Ganzen. Natürlich, wenn man dann ein Stück dann vorbereitet hat und man spielt es vor, und sei es gerade in Corona-Zeiten, man spielt es vor zwei Menschen vor, die einem lieb sind und die sagen, oh, das hat mir aber gut gefallen. Und natürlich freut einen das. Natürlich freut man dann das, wenn man dann auch Menschen erreicht.
SWR 2 zur Person Lars Vogt. Der Pianist spielte zuletzt gemeinsam mit Sarah Chang Violine den ersten Satz aus der Violinsonate A-Dur von César Franck.
Macht das auch einen Unterschied, das Publikum? Ob das jetzt zwei Leute sind oder 1000, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber dass man irgendwo hinspielt, in ein Herz, in ein Ohr, in eine Seele hineinspielt, baut das eine besondere Spannung auf, die vielleicht an anderer Stelle nicht ist? Ist das letztendlich auch der Antrieb, dass man das überhaupt erarbeitet?
Das ist eben die entscheidende Frage. Also das glaube ich eben nicht. Also ich habe auch Bekannte und so, die nicht Musiker sind, was völlig anderes als Beruf machen. Und die kommen dann manchmal zu unserem Festival da in Heimbach. Und da ist dann zum Beispiel ein Hobbypianist, den muss ich immer vom Klavier verscheuchen, dann wenn ich dann mal üben muss vor dem Konzert. Weil der sitzt dann immer und macht jeden Tag so seine 1-2 Stunden und lernt Beethoven-Sonaten und weiß ich nicht was. Allein dieser Prozess an und für sich ist erstmal großes Glück. Natürlich ist es schön, dann auch, klar, diese Spannung, die entsteht, wenn man das Publikum da hat. Idealerweise wird es dann so was Mystisches, dass sich dieses Dreieck ergibt: Komponist, Werk, Publikum und ich. Und das verschmilzt dann so eigentümlich.
Sie als Mensch, als Künstler, als Lars Vogt stehen ja ständig in verschiedenen Spannungsverhältnissen auf diese Art und Weise. Im Spannungsverhältnis zum Komponisten, im Spannungsverhältnis zu sich selbst, im Spannungsverhältnis zum Publikum, als Dirigent im Spannungsfeld auch zum Orchester, als Kammermusiker im Spannungsfeld zu ihren Mitmusikern. Wie ist das mit Spannungen? So heißt ja auch ein Kammermusikfestival in Heimbach, dessen künstlerischer Leiter Sie sind. Spannungen, was heißt das für Sie letztendlich? Ist das Spannungsfeld etwas, was den Künstler letztendlich auch dazu antreibt, das zu tun, was er tut?
Ja, wir suchen natürlich, als Künstler sind wir schon Grenzgänger. Also wir gehen schon auch bis an die gefährliche Seite der Klippe, auch in unserer Psyche. Deswegen sind natürlich auch so viele Künstler kurz vor Absturz oder stürzen auch schon mal ab. Das macht's aber natürlich auch interessant, spannend halt, nicht? Also ich möchte kein Konzert haben, wo ich vorher schon genau weiß, das und das wird passieren. Übrigens auch nicht, wenn ich dirigiere. Ich weiß, dass Orchester oft den Wunsch haben, Dinge dann genau festzulegen, so wird es sein. Gerade bei den Orchestern, wo ich Vertrauen entwickelt habe und die mich vielleicht schon ein bisschen kennen, die wissen, ich kann Dinge auch im Konzert komplett umentscheiden. Und ich erhoffe mir dann immer, und mit Royal Northern Symphony hat sich das wirklich entwickelt über die Zeit, wenn wir auf Tour waren war mir immer wichtig, dass sie nie wussten, wie lang eine Pause in den Beethoven-Symphonien geht und wo ich dann vielleicht ein Echo setze oder dann mehr oder was. Und in tollen Konzerten war es dann wirklich so, dass ich merkte, sie reagieren wirklich sofort, wenn ich es etwas anders zeige, als wir es in den Proben gehabt haben. Spontanität, Dinge aus dem Moment, die vielleicht auch schief gehen, die vielleicht auch scheitern können, das macht es erst interessant.
Fünf Jahre lang war Lars Vogt Musical Director der Royal Northern Sinfonia und hat mit diesem Orchester als Solist und Dirigent unter anderem auch Beethovens Klavierkonzerte eingespielt. Das war zuletzt der zweite Satz Andante con moto aus dem vierten Klavierkonzert G-Dur Opus 58. Spontaneität, Lebendigkeit, Unerwartetes auch im Konzert, das mag Lars Vogt, ganz gleich ob als Dirigent oder Pianist.
Halten Sie es so auch kammermusikalisch? Sie machen ja viel Kammermusik mit Kammermusikpartnern, mit denen Sie gerne zusammen musizieren, Christian Tetzlaff zum Beispiel. Ist das dann der Moment, in dem man wirklich aus dem Flugzeug springen kann? Vor allem, wenn man jemand vertraut, wenn man mit jemand zusammen musiziert, oder?
Das ist das entscheidende Ding, Vertrauen. Wenn man Vertrauen hat, dann springt man tatsächlich, das ist ein schönes Bild, dann springt man zusammen aus dem Flugzeug. Nicht? Und gerade mit so jemandem wie Christian Tetzlaff, für mich einer der, ja, ich will da ruhig ein bisschen weit ausholen, für mich wirklich einer der größten Musiker aller Zeiten.
Es ist doch eine fantastische Fügung für Sie, dass Sie aus der Rolle des nur Pianisten in Anführungszeichen mittlerweile auch hineingewachsen sind in die Rolle des auch Dirigenten, der diesen ganzen Apparat zur Verfügung hat, von dem andere träumen, auch auf dem Apparat spielen zu können, nämlich dem Orchester. Und ist das schwierig? Eine Schublade zu verlassen? Ist das für andere schwierig, wenn Sie als Pianist die Schublade verlassen? Ich bin nur Pianist, ich bin plötzlich auch der Dirigent?
Also für mich kommt es eigentlich aus einem. Das kommt aus einem Impuls. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich unterrichte, ist es eigentlich ein ganz ähnlicher Impuls, wie wenn ich dirigiere oder selber mir ein Stück erarbeite. Dann ist man nur mit einem oder einer anderen zusammen und entwickelt gemeinsam diese Gedanken und diese Entwicklungen eines Werkes. Wer es erlebt, der hat da kein Problem mit, dass ich das alles mache. Natürlich wird man erstmal, gerade wenn man damit anfängt, wird man immerfort, kriegt man diese Kommentare, oh, schon wieder einer, der dirigiert, nicht? Und aber was soll man machen, wenn man diese Leidenschaft, habe ich eben wirklich immer verspürt und diese Neugierde, weil das so eine ungreifbare Kunst ist. Ich habe so viele Dirigenten erlebt, aus nächster Nähe, die tollsten Dirigenten, auch ein paar nicht so tolle, und habe mich jedes Mal gefragt, was macht's eigentlich aus? Was macht das aus, dass hier alles funktioniert? Obwohl der vielleicht gar nichts sagt oder viel zu viel sagt oder weiß der Himmel was. Und bei anderen, die im Prinzip von der Pike auf alles gelernt haben und eigentlich funktioniert nichts. Also es ist ganz erstaunlich, diese Kunst. Und bei manchen sieht es völlig eigentümlich aus und es entsteht die tollste Kunst. Und bei manchen sieht es vorbildlich aus und es steht gar nichts. Bei manchen ist es natürlich ganz besonders schön, wenn es richtig technisch gut aussieht und dann auch noch von Kunst gefüllt ist. Das ist der absolut seltenste Fall. Aber beim diesem Beobachten habe ich gemerkt, dass eben für Dirigenten, eben, das ist auch ein eigenes Repertoire. Man entwickelt eine eigene Sprache, wie jetzt Japanisch lernen oder weiß ich nicht was. Und dann am Anfang weiß man nur drei Wörter, dann benutzt man immer nur drei Wörter. Und dann plötzlich hat man ein viertes Wort und ein fünftes und ein siebtes und ein 23. Und dann plötzlich das 4000. Wort und das macht plötzlich diese Wirkung. Also auch da, man muss Sprache entwickeln. nicht? Gestische Sprache.
Mit Lars Vogt in seiner Doppelfunktion als Pianist und Dirigent der Royal Northern Symphonia. Das war der vierte Satz aus dem zweiten Klavierkonzert B-Dur, Opus 83 von Brahms.
Gibt es einen Dirigenten, mit dem Sie ganz besonders gern zusammenarbeiten, von dem Sie auch profitiert haben, von dem Sie als Künstler am Klavier auch profitiert haben, wo Sie merken, hier ist etwas, was mir ganz viel gibt?
Also da gibt es natürlich eine Reihe. Also der erste, der so ein Volleinschlag bei mir war, war natürlich Simon Rattle, als ich 20 war. Mhm. Hat er mich dirigiert beim Wettbewerb in Leeds mit Schumann Klavierkonzert. Hat mir noch nach der Generalprobe, vor der Aufführung, hat er mir gesagt, wir machen viele Konzerte zusammen. Das hat mich damals umgehauen als gerade 20-Jährigen. Und wir haben dann tatsächlich ja einiges an Konzerten gemacht, auch Aufnahmen. Er hat mich dann auch zum ersten Pianisten in Residence in den Berliner Philharmonikern gemacht später. Und also und bis heute, auch wenn wir nicht mehr so einen engen Kontakt haben, aber ja, einmal war ich jetzt mal bei ihm zu Hause, habe über Schumann-Symphonien gesprochen. Aber immer noch, wenn ich eine Frage habe, gerade was Dirigieren betrifft oder wie ich mit dem Orchester umgehe, rufe ich doch immer Simon an. Irgendwie ist es...
Was macht ihn so besonders, auch als Dirigent da?
Ja, das habe ich mich oft gefragt. Also ich weiß noch, wie ich manchmal in den Proben da saß und dachte, was ist das? Was ist es? Und man kann es... Ein Bild ist mir in Erinnerung, wir hatten Anfang der 90er Jahre Konzerte in Los Angeles zusammen beim Los Angeles Philharmonic. Und dann kam ein Musiker zu ihm und sagte, Simon, so schön, dass du wieder da bist. Bei dir ist es wirklich so, um dich herum ist ein absoluter Sturm, ein Orkan, aber du bist wie im Kern des Sturms, wo alles still ist. Und das fand ich irgendwie ein sehr schönes Bild. Denn es ist tatsächlich so, auch wenn ich ihn im Konzert erlebt habe, ich habe zum Beispiel seine unglaubliche Johannespassion erlebt in Berlin, man hat wirklich das Gefühl, dass von ihm wie so Wellen von Energie ausgeht. Aber das kann man eben dirigiertechnisch gar nicht beschreiben, was er eigentlich macht. Habe ich ihn auch mal versucht zu fragen, was ist das, dass dieser Schwung, dass das so nach oben geht und wie so eine Welle, so ins Orchester schwappt, unwiderstehlich, so unwiderstehlich, dass man gar nicht anders kann, als in diesem Ausdruck spielen, den er macht. Also das ist schon eine Magie, die zwischen ihrem Charisma und Intuition und Naturtalent liegt.
Noch einmal Beethoven im 250. Geburtsjahr des Meisters. Lars Vogt am Klavier mit seinem Freund und auch Mentor Simon Rattle mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra. Das finale Rondo aus dem ersten Klavierkonzert C-Dur Opus 15.
Das war jetzt ein großer Kosmos, den wir hier bereist haben. Also sehr philosophisch zum Teil. Ein Gespräch, das irgendwie jenseits der normalen Statements und Bilder abgelaufen ist. Sehr bereichernd. Vielen Dank dafür. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, was ist für Sie musikalisch, künstlerisch von ganz besonderer Bedeutung?
Auch eine große Frage. Ich würde dazu tendieren zu sagen, manchmal, selbst wenn ich die größten Werke spiele, bringe ich mir in Erinnerung, das ist nur ein Spiel. Einfachheit finden. Einfach mal lassen. Nicht immer irgendwas machen wollen, rein philosophieren, sondern einfach mal die Dinge sein lassen, wie sie sind. Dann entsteht plötzlich was ganz Eigenes.
Hat Stille da auch eine besondere Bedeutung? Entsteht Musik oder entsteht das, was Musik letztendlich kann, auch aus der Stille?
Ja, also philosophisch gesprochen und in den großen Musikwerken ist das ja auch der Fall, dass die Pausen ganz besonders wichtig sind. Oft habe ich dieses Gespräch mit Studenten, nicht, dass in einer Pause, einer Generalpause oder sowas, dass dann wirklich die Spannung rübergeführt wird. Und sei es nur, dass man einen Satz zu Ende spricht und dann einen neuen beginnt. Es ist letztlich wie in einer Rhetorik, nicht? Und das kann zwischen Sätzen so passieren. Aber philosophisch gesprochen kann man auch sagen, dass es in der Stille ein Schwingen gibt. Und also dann versuchen zu spüren, wie Stille schwingt und das in Musik zu übertragen. Das ist was wirklich Magisches, weil man aus dem völlig Immateriellen in das erstaunlich Materielle, richtig materiell ist Musik ja auch nicht, überträgt und damit eben so viel bei uns bewegen kann.
Vielen Dank, Lars Vogt.
Thank you.
SWR 2, das war zur Person Lars Vogt. Am Ende der Sendung hörten wir den Pianisten noch einmal mit seinen langjährigen Kammermusikpartnern Christian Tetzlaff Violine und Tanja Tetzlaff Violoncello, Dvorak, der sechste Satz aus dem Dumki-Trio E-Moll Opus 90. Mein Name ist Roland Kunz. Falls Sie diese Sendung nochmals hören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de und hier unter der Rubrik zur Person. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach SWR 2 Lesenswert Magazin.